Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Irgendwo im Nirgendwo hänge ich, irgendwo im Nirgendwo lebe ich. So heißt es in dem Roman Fremd von Michel Friedmann. Ein Text über Gedemütigte und Ausgegrenzte. Am Abend wurde daraus am Staatstheater Hannover ein Theaterstück. Wir werden darüber sprechen. Außerdem erinnern wir an den wunderbaren Fotografen Elliot Erwitt. Er ist im Alter von 95 Jahren in New York gestorben. Und wir lernen die Kunst der Störung kennen, zu bestaunen in der Ausstellung Glitch in der Pinakothek der Moderne in München. Er war ein Jahrhundertzeuge, nicht deshalb, weil er 95 Jahre alt wurde, sondern weil er sehr wichtigen Personen begegnet ist und sie fotografiert hat, Elliot Erwitt. Jetzt ist er in New York gestorben. Die Begegnung von Nixon und Khrushchev 1959 zum Beispiel hat er einzigartig dokumentiert. General de Gaulle hat er fotografiert und Che Guevara, Marilyn Monroe und Jackie Kennedy. Erwitt habe Generationen von Fotografen inspiriert, sagte die Präsidentin von Magnum Photos, Christina de Middel. Ein Thema hat ihn wohl sein Leben lang interessiert, Hunde. Warum diese Vorliebe, das hat Erwitt einmal sehr schön so erzählt.
I like dogs. Dogs are everywhere. Dogs are friendly.
Ich mag Hunde. Es gibt sie überall. Sie sind freundlich und charmant. Und sie möchten keine Abzüge von meinen Bildern haben. Für mich sind Hunde nichts anderes als Menschen. Sie haben nur mehr Haare. In tausenden von Jahren haben sich ihre Eigenschaften denen der Menschen angeglichen. Diese anthropomorphische Entwicklung ist Teil ihres Zaubers, finde ich. Deshalb fotografiere ich sie immer wieder.
Part of the charm, I think, and part of the reason why I take pictures of them.
Elliot Erwitt. Was war er für ein Künstler? Was hat er fotografisch entwickelt? Was hat ihn interessiert? Darüber möchte ich nun mit Andrea Holzherr sprechen. Sie ist Kuratorin, Autorin und organisiert für die Magnum Fotoagentur Fotoausstellungen weltweit. Sie lebt in Paris und ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Holzherr.
Guten Abend.
Auf einem wunderbaren Schwarz-Weiß-Foto sieht man auf einem schadhaften Bürgersteig einen alten, gebeugten Mann mit Stock, der sich zu einem Hund hinunterbeugt, ihn liebevoll anschaut. Und der Hund, er schaut liebevoll und interessiert diesen alten Mann an. Wie gelingen denn Erwitt solche intensiven Bilder?
Ja, Elliot gehört noch einer Generation von Menschen an, die Zeit haben und sich Zeit nehmen und flanieren. Also die Street Photography ist ja mittlerweile ein fast aussterbendes Gewerbe. Als Elliot Erwitt mit der Fotografie begann, spielte vielleicht Zeit noch eine ganz andere Rolle, als sie das heute tut. Solche Bilder findet man eigentlich nur, wenn man sich Zeit dafür nimmt. Man muss herumsträuchen und warten und länger warten und irgendwann begegnet einem dann so ein Motiv.
Zeit haben bedeutet auch Geduld haben.
Genau. Und natürlich auch das Auge dafür haben. Ne? Also, und das ist ja bei Elliot ein ganz spezielles Auge. Er sieht oft Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen. Ne? Auch Zusammenhänge spielen ja eine Rolle in seinen Bildern. Ne? Er hat ja diesen fotografischen Witz entwickelt, der so ein bisschen sein Markenzeichen wurde.
Humanismus, Ironie, Humor, das ist die Überschrift über eine in Lyon gerade zu sehende große Elliot Erwitt-Retrospektive. Sind das die entscheidenden Begriffe? Humanismus, Ironie und Humor. Und den Humor, Frau Holzherr, den hatten Sie ja gerade schon angesprochen.
Ja, genau. Also er gehört ja noch zu dieser Gattung humanistische Fotografie. Also das waren so die Vorkriegs- und Nachkriegsjahre im letzten Jahrhundert. Und was bei ihm eben noch mit dazu kam zu diesem Goodwill und, wie soll ich sagen, dieser Aufgeschlossenheit, war eben sein unverkennbarer Witz. Und all das findet man in der Ausstellung, die im Moment in Lyon gezeigt wird. Die war zuerst in Paris, im Musée Mayol. Und ist dann weitergezogen, weitergewandert nach Lyon und dort noch bis im März zu sehen.
Sie haben ihn gut gekannt, Elliot Erwitt. Sie haben ihn viele Jahre lang erlebt, begleitet. Was waren das für Begegnungen?
Schöne Begegnungen, weil er war sehr unkompliziert. Man konnte ihm sagen, Elliot, jetzt machen wir dieses und jenes. Und Elliot hat einfach gemacht. Also wenn er sich dann die Zeit nahm zu kommen, dann war er auch da. Und dann war er aufgeschlossen, all das mitzumachen, was man von ihm verlangte. Presse, Interviews, Eröffnungen, Besuche. Ja, also er war ein sehr umgänglicher Mensch. Also wirklich ein toller Chef auch für mich.
Chef, er war auch mal Präsident von Magnum, von der Agentur Magnum. Das waren, glaube ich, nicht besonders lang, so 3-4 Jahre.
Ja, das ist der normale Rhythmus. Unsere Agentur ist ja als Gesellschaft aufgestellt und alle Fotografen haben einen Anteil an der Agentur. Also wenn möglich, muss jeder auch mal die Präsidentschaft übernehmen. Und Elliot war, glaube ich, in den 60ern Präsident. Thomas Höpker später, als ich dann zu Magnum kam, Anfang der 2000er.
Erwitt wurde 1928 geboren, die Familie ist 1939 in die USA emigriert. Wie ist er denn zum Fotografen geworden? Gab es da entscheidende Begegnungen? Gab es da Vorbilder?
Oh, das denke ich schon, dass es Vorbilder gab. Ich glaube, was ihn auch ausmachte, ist, dass er ein etwas scheuer Mensch war. Vielleicht auch ein bisschen gebeutelt vom Schicksal. Ne? Er ist ja in Paris geboren, dann sind die Eltern nach Italien emigriert und dann mussten sie wegen des Faschismus weiter nach Amerika. Die Eltern haben sich getrennt. Also das sind ja viele Orte, viele Sprachen und vielleicht hat ihm die Kamera so ein bisschen über seine Schüchternheit hinweg geholfen. Mit Bildern kann man einfacher kommunizieren als mit Worten. Also er hat viele Sprachen gesprochen, also sie konnten mit Elliot Italienisch, Französisch, Englisch, auch Brocken Deutsch sprechen, aber seine Sprache war die Bildsprache.
Ich habe noch eine Frage, die ist vielleicht sehr schwierig oder vielleicht ganz einfach zu beantworten. Gibt es ein Bild, ein Foto, eine Fotoarbeit, wo Sie sagen, das ist es, das ist Elliot Erwitt?
Bei Elliot gibt es so viele Bilder, wo ich Elliot sehe. Aber ich glaube, was ihn für mich immer verkörpern wird, ist dieses sehr frühe Bild, seine Frau, sein erstes Kind und seine Katze auf dem Bett.
Ein Schwarz-Weiß-Foto, natürlich.
Genau, natürlich.
Im Alter von 95 Jahren ist der Fotograf Elliot Erwitt in New York gestorben. Die Kuratorin Andrea Holzherr hat an ihn erinnert. Sie hat für die Fotoagentur Magnum viele Ausstellungen von ihm, mit ihm organisiert. Frau Holzherr, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen, einen schönen guten Abend.
Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat nicht nur im Nahen Osten die Welt verändert. Spannungen, wohin man schaut, auch in Deutschland, auf den Straßen, in den Schulen, auch in den Theatern, Verlagen, in der ganzen Kulturszene. Ja, auch die Streitkultur eskaliert. Das neue Theaterstück des Autors, Regisseurs und Filmemachers Nuran David Kalis kommt da wohl gerade zur rechten Zeit. Er hat Lessings berühmtes Ideendrama Nathan der Weise im Auftrag des Nationaltheaters Mannheim überschrieben. Die Uraufführung heute Abend im alten Kino Franklin hat er auch selbst inszeniert. Und bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, hören wir mal in den Anfang dieses Abends hinein.
Ich bin ein Mädchen. Ich habe dunkles, langes Haar und durchdringende grüne Augen. Das Mädchen, das ich bin, hockt auf dem Boden und sortiert Murmeln und kleine, bunte Plastikperlen. Dann schaue ich hoch, weil ich Motorengeräusche wahrnehme. Ich sehe einen Konvoi, mehrere Toyota Pickups auf mich zukommen. Männer mit Maschinengewehren, Flakgeschützen, wehende schwarze Flaggen mit weißer arabischer Schrift, die ich nicht lesen kann.
Diese Beschreibung, die weckt natürlich sofort bei uns Bilder. Marie-Dominique Wetzel, Sie haben die Uraufführung in Mannheim gesehen. Der Anfang des Stücks, wo sind wir da? Was passiert da?
Ja, wir werden mitgenommen in ein Dorf in Syrien nahe der türkischen Grenze und dort erlebt dieses kleine Mädchen einen Angriff von IS-Terrortruppen. Und das Schicksal dieses kleinen Mädchens bildet ja so eine Art Rahmenhandlung, also einen zweiten Erzählstrang, der immer wieder aufgegriffen wird und sie flieht als Junge verkleidet dann nach Deutschland und ganz am Ende kommen die Erzählstränge dann auf dramatische Weise zusammen. Aber nach dieser Szene, die wir jetzt eben gehört haben, da gibt es einen harten Cut und plötzlich sind wir dann in Berlin im Haus von Nathan Grossmann, Anwalt und Vorsitzender einer jüdischen Gemeinde. Es ist Nacht und es wird ein Brandanschlag auf sein Haus verübt. Er selbst ist gar nicht zu Hause, aber seine Stiefschwester Daya und seine Adoptivtochter Recha, die beiden werden verletzt und ebenso einer der jungen Täter. Und Nuran David Kallis macht daraus etwas wie einen Krimi. Also er nimmt uns mit auf Ermittlungsarbeit. Einige Szenen spielen auch in Verhörräumen, Polizeibüros, Nachrichtenredaktionen. Also das hat stellenweise so den Drive von so einer Netflix-Krimiserie, also im besten Sinne. Und da merkt man dann auch, dass Nuran David Kallis eben nicht nur Theater, sondern auch Filmautor und Regisseur ist.
Erfährt man denn als Zuschauerin, als Zuschauer, wer diesen antisemitischen, ganz offensichtlich antisemitischen Brandanschlag verübt hat?
Ja, also es ist etwas komplizierter eben, als es zunächst aussieht. Denn zuerst vermuten natürlich alle einen antisemitischen Hintergrund für diese Tat. Aber genauso soll es eben aussehen und sofort werden Muslime dafür verantwortlich gemacht. Und obwohl nämlich der eigentliche Drahtzieher, so viel sei jetzt hier mal gespoilert, im deutschen Staatsschutz arbeitet und seine ganz eigenen Ziele verfolgt und dafür dann auch noch aramäische Geflüchtete instrumentalisiert. Die Aramäer, also es ist ja eine christliche Minderheit aus Syrien in dem Fall, sind auch vor dem IS geflohen. Und Nuran David Kallis entwirft also ein ganz kompliziertes Geflecht an Personen mit unterschiedlicher Herkunft und sie alle tragen ihre Geschichten und Traumata mit sich. Und dann gibt es auch noch verwandtschaftliche Verhältnisse, das ist ja bei Lessing auch nicht anders, die sich erst im Laufe der Zeit auseinanderdröseln. Aber Kallis schafft da wirklich sehr komplexe Figuren. Also die sind sehr viel komplexer als bei Lessing. Also von diesem rechtsnationalen Polizisten, der früher in Afghanistan gekämpft hat, über Nathan Grossmann, dessen Familie im Holocaust ermordet wurde. Also hier gibt's keine einfachen Antworten und keine Schwarz-Weiß-Malerei.
Da kommt ziemlich viel zusammen. Das ist also keine modernisierte Fassung des Lessingschen Theaterstückes. Das ist eine Überschreibung. Ist das denn Ihrer Meinung nach schlüssig?
Ja, ich finde, in dem Fall macht das wirklich Sinn. Also dann Nuran David Kallis erzählt, ja, der macht wirklich einen neuen Ansatz und bringt das Stück, das ja bei Lessing um das Jahr 1200 in Jerusalem spielt, also er bringt es hier zu uns und ins Heute und mit sehr heutigen Figuren eben und einer zeitgenössischen, unprätentiösen Sprache. Und Kallis legt auch den Schwerpunkt nicht so um den Streit zwischen den drei großen monotheistischen Religionen, also Judentum, Islam und Christentum, sondern eben auf unser Zusammenleben hier und heute, auf die sozialen Spannungen. Und da geht es vor allen Dingen um soziale Gerechtigkeit und die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen. Und ja, letztendlich ist natürlich auch immer die Frage, was bringt so eine aktualisierte Neufassung? In dem Fall muss man sagen, wirklich viel, denn sicher viele, die den Nathan, den Original Nathan von Lessing lesen, merken eben doch, wie weit der weg ist und uns eigentlich nicht mehr besonders berührt. Aber der Kern der Geschichte, also diese Forderung nach Toleranz, das bleibt natürlich wichtig und gerade in diesen Tagen bedrückend aktuell. Und Kallis schafft es daraus, also wirklich einen berührenden Abend zu machen. Also viele ganz starke emotionale Momente, aber nie rührselig.
Aber da stellt sich natürlich die Frage, Frau Wetzel, wie viel Lessing ist denn da überhaupt noch drin in diesem Theaterabend?
Ja, also eben der Grundkonflikt ist drin, die Figurenkonstellation sprachlich erinnert eigentlich nichts mehr an Lessing, außer, also keine Blankverse mehr, aber die berühmte Ringparabel, die bleibt natürlich drin, die wird ganz am Schluss dann auch teilweise im Originaltext vorgetragen und diese ganze eben, wie gesagt, die Figuren, die ja auch teilweise eben die gleichen Namen haben, aber natürlich ganz andere Biografien. Die sind da eben alle noch mit drin.
Der Autor nennt sein Stück eine Großstadtballade. Balladen, die kann man rezitieren oder auch singen. Gibt es denn Musik an diesem Abend?
Ja, und das ist wirklich überraschend. Also es gibt einige Songs gerappt, die speziell für diese Inszenierung komponiert wurden. Und zwar von Vivan Bhati und dem Rapper Tony L. Das ist ja ein Gründungsmitglied von Advanced Chemistry aus dem nahegelegenen Heidelberg. Und die geben dem Stück natürlich nochmal einen ganz anderen Sound. Also sowas Roughes, Wütendes. Und da können wir ja mal kurz reinhören.
Verlass das, was Hass schafft. Werfe den Ballast ab. Keiner ist besser, keiner ist schlechter, nur weil er einen anderen Pass hat. Verlass das, was Hass schafft. Werfe den Ballast ab. Keiner ist besser, keine ist schlechter, nur weil sie einen anderen Pass hat.
Verlass das, was Hass schafft. Wie sieht das, was Sie jetzt inhaltlich beschrieben haben, Frau Wetzel, denn auf der Bühne aus?
Ja, da war ich wirklich sehr gespannt, weil Nuran David Kallis macht wirklich sehr dezidierte Regieanweisungen, Personenbeschreibung, Ortsbeschreibung. Also es switcht da ja von Syrien nach Istanbul und dann wieder nach Berlin. Und ich dachte schon, wie bringt man das auf die Bühne? Und ja, er hat einen Zeichner oder eine Zeichnerin engagiert und die zeichnen ja kleine Schwarz-Weiß-Comics, die dann eben auf die Bühne projiziert werden und die dem Ganzen dann natürlich nochmal sowas Comic-Strip Haftes geben, aber die auch sehr, ja, sehr beeindruckend sind und so ganz unaufwendig einen sozusagen an fremde Orte entführen und immer wieder diese schnellen Schnitte sozusagen möglich machen. Ansonsten hat er eine Bühne, wo so verschiedene Räume nebeneinander angeordnet sind, die dann beleuchtet werden, wenn dann eine Szene da drin spielt. Das Ganze wird auch noch von einer Kamera gefilmt, sodass uns die Leute dann eben auch sehr nahe kommen können. Auch der Hintergrund der Bühne wird dann manchmal rangezoomt. Also das ist sehr raffiniert, auch die Bühne.
Im Moment ist ja kein Ende der Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis in Sicht. Wie erlebt man denn vor diesem Hintergrund jetzt so einen Theaterabend? Was nimmt man da mit? Was haben Sie da mitgenommen?
Ja, also es ist schon sehr bedrückend, weil, das spoilere ich jetzt mal auch, es nimmt kein gutes Ende. Also diese Gewaltspirale, die erzeugt, ja, die geht immer weiter. Also die Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und die Schwächsten in der ja, sozialen Rangordnung werden dann auch wieder zu Opfern von Gewalt, aber eben auch werden instrumentalisiert, sodass sie dann auch wieder Gewalt ausüben. Also das ist wirklich etwas, was einen jetzt nicht positiv in die Zukunft blicken lässt, aber ich finde, er macht das einfach ja sehr reflektiert und das ist dann doch einfach in dieser ja in dieser Vielfalt, in dieser Komplexität, das so vorgeführt zu bekommen und eben er hat dann auch für alle Figuren eben eine besondere Biografie und damit auch zwar kein Verständnis, aber zumindest irgendwie auch eine Erklärung. Also das berührt wirklich. Und ja, er sagt ja auch immer, also die politische Kraft, das ist schon sein Antrieb und die Ungerechtigkeiten. Und er steht ja eben für ein Theater, was auch diese sozialen Fragen eben natürlich nicht beantwortet und nicht lösen kann, aber aufwirft.
Lessings Nathan der Weise vom Autor Nuran David Kallis überschrieben und am Nationaltheater Mannheim inszeniert. Marie-Dominique Wetzel hat uns von der Uraufführung berichtet. Vielen Dank, Frau Wetzel. Guten Abend.
Sehr gern.
Ich hatte es schon in der Anmoderation zum Theaterabend in Mannheim gesagt, der Krieg im Nahen Osten hat gravierende Auswirkungen auch bei uns. Spannungen, Konflikte, Aggressionen, Vorwürfe und Gegenvorwürfe auf den Straßen, in den Schulen, in der Kulturszene. Wir haben nahezu täglich auch hier in Fazit darüber berichtet, zuletzt gerade auch über den Wirbel um die Autorin Sharon Dodua O2 und den Peter-Weiß-Preis. Jetzt eine neue Meldung. Der Historiker und frühere Verleger Ernst Pieper verlässt den Pen Berlin, weil die Autorenvereinigung seiner Beobachtung nach zu israelkritisch sei. Ein Kommentar dazu von Ingo Arendt.
Wie bekämpft man den Antisemitismus nach den Mordaktionen des 7. Oktober? Gewiss nicht so wie der immer schärfere Kulturkampf, der seitdem tobt. So manche suchen da ihr Heil in gestanzten Bekenntnissen und ideologischen Schablonen. Diese Flucht in martialisch vorgetragene Lehrformeln gilt für die Weigerung der US-Philosophieprofessorin Judith Butler, den Terror der Hamas punktuell zu verurteilen. Ihr Buzzword war die Pflicht zur, wie sie sagte, Kontextualisierung. Die Flucht in martialisch vorgetragene Lehrformeln gilt aber auch für den Ruf in Deutschland, die Staatsbürgerschaft nur noch gegen ein Bekenntnis zum Staat Israel zu verleihen. Diese Bekenntnis als Staatsraison gar im Grundgesetz zu verankern und die Neigung, jede Kritik an Israel als anti-israelischen Hass zu schmähen. Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört freilich nicht nur die Absage an den Antisemitismus, sondern auch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Selbst der Aufruf zum Boykott, das urteilten deutsche Richter mehrmals, kann durch dieses Recht gedeckt sein. Wenn die saarländische Kulturministerin meint, sie könne eine Ausstellung der südafrikanischen, jüdischen Künstlerin Candice Breitz absagen, weil sie sich, was nicht stimmt, nicht genügend von der Hamas abgegrenzt und Israel zum Waffenstillstand aufgerufen habe, läuft das auf einen gefährlich verengten Diskurs hinaus. Ungefähr wie zu den Zeiten des RAF-Terrors, wo nur die leiseste Gesellschaftskritik mit einer Distanzierung von Bader, Meinhof und Co. eingeleitet werden musste. Diesem Reflex folgt auch die Entscheidung des Autors Ernst Pieper, den Penn Berlin zu verlassen. Die Warnung seiner Penn-Kollegin, der Philosophin Susan Nyman, ebenfalls Jüdin, vor einem verordneten Philosemitismus mag zugespitzt sein. Israelfeindlich ist sie genauso wenig wie der Einwurf seiner Penn-Kollegin Eva Menasse zwischen der politischen und der ästhetischen Haltung der Autorin Sharon Dodua Otoo zu differenzieren, die vor 8 Jahren eine Petition zum Boykott Israels unterschrieben hatte. Der israelische Historiker und Philosoph Moshe Zuckermann kritisierte einst Israels Politik gegenüber den Palästinensern als, Zitat, Barbarei eines illegalen Okkupationsregimes. Heute müsste der Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender damit rechnen, dass sein nächster Vortrag in Deutschland abgesagt wird. Generalverdacht, Ende der Debatte, Cancel Culture. In diesen Reflexen offenbart sich genau derselbe Rückzug in die hermetischen Lager wie bei dem Streit um die Documenta 15. Hier die Freunde des globalen Südens, da die unerbittlichen Anti-AntisemitInnen. Bei allem Verständnis für die Kritik an der bestürzenden Kälte und Distanz vieler Intellektueller in der ganzen Welt, angesichts der israelischen Opfer des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober. In der Hitze der jetzigen Debatte droht das berechtigte Beharren auf einer Abgrenzung von deren Terrorismus und auf dem Existenzrecht Israels in ein sinnentleertes Ritual umzuschlagen, das blinde Schwingen der Antisemitismuskeule. Der Streitkultur und dem leider wohl nie endenden Kampf gegen das zivilisatorische Grundübel Antisemitismus ist mit rhetorischen Automatismen aber wenig gedient, sondern nur mit einer offenen Debatte ohne Tabus.
Differenzierung im Nahost, in der Nahostdebatte ist wichtig. Zur Pen-Kritik von Ernst Pieper war das ein Kommentar von Ingo Arendt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Der Dirigent Valeri Gergiev wird neuer Chef am Bolschoi-Theater. Der 70-Jährige sei für die Dauer von 5 Jahren zum Generaldirektor ernannt worden, teilte die Regierung in Moskau mit. Gergiev leitete von 2015 bis Februar 2022 die Münchner Philharmoniker. Die Stadt trennte sich aber Anfang März 2022 von ihm, weil er sich trotz Aufforderung nicht vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert hatte. Sein Vorgänger am Bolschoi, Wladimir Urin, hat nach Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine das Staatstheater verlassen. Nach Medienberichten gab er den Posten auf eigenen Wunsch ab. Offiziell wurde kein Grund genannt. Im vergangenen Jahr hatte Urin eine Erklärung von Kulturschaffenden gegen den Krieg unterschrieben. Der Intendant leitete seit 10 Jahren das Bolschoi. Sein Vertrag hätte noch bis 2027 gegolten. Kulturstaatsministerin Roth hat weitere Anstrengungen zur Aufarbeitung der Enteignung von Kunstwerken im Nationalsozialismus gefordert. Trotz der Fortschritte in den vergangenen 25 Jahren sei angesichts der gewaltigen Ausmaße des NS-Kulturgutraubs noch ein weiter Weg zu gehen, erklärte die Grünen-Politikerin zum Jahrestag der Veröffentlichung der Washingtoner Erklärung heute in Berlin. In der nicht bindenden Übereinkunft vom 3. Dezember 1998 einigten sich zahlreiche Staaten und Organisationen auf Prinzipien zum Umgang mit Kunstwerken, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände hatten sich 1999 dazu bekannt, nach NS-Raubgut zu suchen und gerechte und faire Lösungen zu finden. Seit der Verabschiedung sind laut Roth in Deutschland knapp 7.500 Kulturgüter sowie rund 24.500 Bücher im Museumsbereich als NS-Raubgut identifiziert worden. Das Bremer Museum Paula Modersohn Becker hat ein Selbstporträt der namensgebenden Künstlerin erworben. Das Bild nimmt nach Einschätzung der Kulturstiftung der Länder aufgrund seiner Abstraktion eine herausragende Stellung in ihrem Werk ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Modersohn Becker wurde 1876 in Dresden geboren und lebte mehrfach in der Künstlerkolonie Worpswede nahe Bremen, wo sie mit nur 31 Jahren starb. Sie gilt inzwischen als eine der bekanntesten Künstlerinnen der klassischen Moderne in Deutschland. Unbekannte sind in ein Lager des in Frankreich lebenden deutschen Künstlers Anselm Kiefer eingebrochen. Die Einbrecher hätten ein monumentales Werk aus Blei zerstört, um das Metall zu stehlen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auf Überwachungskameras seien vier Männer zu sehen, die das Stahlgitter durchtrennten, mit dem das Kunstwerk in dem Lager in Croissy-Beaubourg im Großraum Paris geschützt war. Die Einbrecher seien nach etwa 20 Minuten durch einen Wachdienst vertrieben worden. Der Künstler habe den Schaden auf mehr als 1 Million Euro geschätzt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Bei dem für seine großformatigen Werke aus Blei bekannten Künstler ist in der Vergangenheit schon mehrfach eingebrochen worden.
Noch bevor man den Roman Fremd von Michel Friedmann zu lesen beginnt, fällt die Form des Textes ins Auge. Er sieht aus wie ein langes Gedicht. Manchmal stehen nur 1, 2, 3 Wörter pro Zeile. Doch es ist ein Roman, ein autofiktionaler Text eines jüdischen Jungen. Seine Eltern haben die Shoah überlebt und kommen nach Deutschland zurück in den 60er Jahren. Michel Friedmann hat in mehreren Veranstaltungen und auch im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur über sein Buch gesprochen und über das Fremdsein, um das es ja darin geht. Auch auf die Frage bei der Frankfurter Buchmesse, für wen er das Buch geschrieben habe, hatte Friedmann selbstverständlich eine Antwort.
Ich habe es für all diese Menschen geschrieben und es sind Millionen, die in ihrem Leben Ausgrenzung erfahren haben, die tiefe Kränkung und den Schmerz der Markierung, des Ausgelachtwerdens, des Nicht-Zugelassen-Werdens, die Begegnung mit Menschen, die beurteilen und verurteilen, aber die mit diesem Urteil und der Macht dazu das Leben von Menschen vernichten können, bis aber auch, was wir im Alltag erleben, zwar nicht physisch vernichtend, aber die Seele schmerzhaft berühren.
Michel Friedmann. Jetzt hat der Regisseur Stefan Kimmich am Schauspiel in Hannover aus diesem Roman, aus diesem Text ein Theaterstück gemacht. Am Abend war die U-Aufführung. Michael Lages hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist zugeschaltet aus Hannover. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wer den sehr persönlichen Text von Friedmann liest, der kommt in ein eigenes Tempo, in einen eigenen Leserhythmus. Kann denn der Regisseur Kimmich auch für die Theaterbühne so etwas wie einen Flow entwickeln?
Also Kimmich hat etwas, glaube ich, ganz Vernünftiges am Beginn gemacht, um die Geschichte ein bisschen von der autobiografischen Ebene von Michael Friedmann wegzuzerren und es eben nicht nur zu einer Geschichte des jüdischen Ausgegrenztseins zu machen. Der hat die Hauptfigur quasi verdoppelt. Einerseits spielt Alban Mondschein diese Ich-Figur, die dort immer wieder als der Junge bezeichnet wird. Und zugleich gibt es Christine Grant, das ist eine People of Color, eine schwarze Schauspielerin, die seit kurzem in Hannover ist. Und sowas Ähnliches wie den anderen Teil des Ausgegrenztseins spielt. Also immer dann, wenn es ein bisschen sozusagen aus der jüdischen Nach-Shoah-Geschichte erst in Frankreich, dann in Deutschland rausgeht, dann kommt sie dazu, stimmt plötzlich auch ein eher nach Afrika klingendes Lied an und plötzlich haben wir eine andere Stimmung drin. Also der Flow, wenn Sie den ansprechen, der ist durchaus ab und zu und auch durch diese Regieentscheidung gebrochen.
Wir wollen vielleicht einfach mal einen kleinen Eindruck bekommen von diesem Theaterabend. Wir hören 2 von diesen 4 Stimmen, die ja an diesem Abend, glaube ich, auf der Bühne zu hören sind.
Meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter, Überlebende. Trauernde, traurige, lebenstraurige, ich war ihr Lächeln. Lächelnde Traurigkeit, wie bringe ich euch zum Lächeln? Wie bringe ich euch zum Lachen? Wie bringe ich euch Glück? Zum Leben gescheitert. In der Regel gescheitert.
Ein Kind sollte das nicht sollen, sollte das nicht müssen, sollte das nicht wollen, sollte von seinen Eltern zum Glück getragen werden. Ging nicht, Pech gehabt. Wie so viele, deren Elternwelt gerissen, zerrissen, gestört, verstört, zerstört ist.
Verfolgte, Geflüchtete, Arme, Kranke, die ihre Kinder vergessen, die ihre Kinder zum Überleben brauchen, die vergessen, dass Kinder noch nicht wissen können, dass die Traurigkeit eines Lebens eine Ewigkeit andauern kann.
Gibt es denn, Herr Lages, eine Interaktion zwischen denen oder stehen diese Texte so nebeneinander?
Da haben wir sogar beide Frauen gehört, die an dem Abend beteiligt sind. Zu Anfang die bereits erwähnte Christine Grant, die sozusagen das andere Ich des Kindes ist, und Stella Hilp, die die Mutter spielt. Es gibt durchaus sozusagen eine Generationentrennung. Einmal die verdoppelte Kindheit und gleichzeitig das Elternpaar, also die Mutter und der Vater, Stella Hilp und Max Landgrebe, die tatsächlich eingebunden sind in die historische Dimension des Romans und tatsächlich die Eltern spielen, also die, die nach Frankreich, aus Polen zunächst nach Frankreich flüchten und dann weiter in das Land der Täter zurückkehren, 1966. Da ist Michel Friedmann 10 Jahre alt und immer wieder wird auch genau sozusagen diese Zeitebene in der Realisierung für die Bühne bedient. Und das ist das Entscheidende eigentlich daran, dass Stefan Kimmich tatsächlich der biografischen Notizensammlung relativ streng folgt. Im Grunde bis zu dem Moment, wo der Vater stirbt. Das ist, wenn ich richtig mitgerechnet habe, 1996. Danach geht es ein bisschen durcheinander, werden sozusagen Lebensstationen noch abgefragt. Und es wird tatsächlich mit diesem, ja, ich würde mal sagen, relativ trockenen Material so umgegangen, dass man es auf der Bühne als Spielebene hinnehmen kann. Der Roman ist kein Stück. Mhm. Das weiß jeder, der ihn sich anguckt. Und es wird auch kein Stück draus auf der Bühne. Es wird eine Sammlung von, ja, manchmal Dialogen, aber vor allen Dingen Monologen zu viert, die nicht wirklich das herstellen, was ich für einen Theaterabend als Spiel behaupten würde. Die Bühne hilft leider auch nichts. Die ist vollkommen belanglos. Ein 7 Fenster starker Hintergrund, eine Mauer, eine Wand, hinter der ein bisschen ein Video die Vorhänge flattern lässt. Aber das ist nicht wirklich eine szenische Behauptung für den Abend. Es bleibt tatsächlich beim puren Text.
Trockenes Material, sagen Sie, Herr Lages. Aber Sie hatten auch angedeutet, es wird gesungen. Und es wird unter anderem auch ein Chanson gesungen von Jacques Brel. Und das sehr schön mehrstimmig.
Quand on a que l'amour, à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on a que l'amour.
Herr Lages, ich kann mir vorstellen, dass diese Musik dann doch nochmal neuen Stimmung mit reinbringt.
Ja, aber dafür ist sie dann doch auch sehr, sehr selten. Das ist Quand on a que l'amour, wenn du nichts hast als die Liebe. Und tatsächlich ist das natürlich immer der Rettungsanker, den diese ganze Familiengeschichte, die den jüdischen Hintergrund hat, aber tatsächlich als Erzählung eine Familiengeschichte ist, wie sie auch immerzu und überall unter extrem vielen Leuten passieren kann. Das bekommt dann eine atmosphärische Erdung, aber es ist wirklich die Ausnahme. Der Abend ist 1:40 lang. Der Abend ist kein Stück, er ist eigentlich eine szenische Lesung. Und er kommt wirklich nie an den Punkt, wo das Stück anfängt, wie soll man sagen, zu schweben, abzuheben und tatsächlich eine theatralische Dimension zu eröffnen. Die fehlt an diesem Abend völlig.
Stefan Kimmich inszeniert am Schauspiel Hannover Michel Friedmanns Roman Fremd als Theaterstück. Michael Lages hat die Uraufführung für Fazit beobachtet, gesehen, bewertet. Herr Lages, Dankeschön.
Sehr gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das englische Wort Glitch bedeutet eine Störung, eine Panne. Mit Glitch wurde ursprünglich in der Rundfunktechnik eine Störung bezeichnet. Und so etwas kennen wir ja zur Genüge auch im Zeitalter von Videokonferenzen und Videostreaming. Wenn etwas ruckelt, ein Bild einfriert, dann ist das Glitch. Ich habe das heute mehrmals erlebt. Schon lange haben sich Künstlerinnen und Künstler mit dem Phänomen der Störung beschäftigt. Schon weit natürlich vor dem Computerzeitalter. Und die Pinakothek der Moderne in München, die gibt jetzt über diese Kunst der Störung einen Überblick. Tobias Krone berichtet.
Am Anfang der Ausstellung ist das Rauschen im Rauschen. Eine, Achtung Fachbegriff, Mise en Abîme, hör- und sichtbar. Ein Werk des jüngst verstorbenen Medienkünstlers Peter Weibel aus den 70ern. Zu sehen auf dem Bildschirm ist ein Mann von hinten, der einem Mann von hinten dabei zuschaut, wie er im Fernsehen einem Mann von hinten beim Fernsehen zuschaut. Und so weiter. Dann kommt der Glitch ins Spiel, das Störbild. Zuerst im Fernseher ganz weit hinten zu sehen, frisst es sich von Bildschirm zu Bildschirm, Ebene für Ebene nach vorn, bis am Ende auch unser Bildschirm, der real in der Ausstellung, nur noch ein Störbild zeigt. Kurz hat man dabei diesen einen Reflex, vorausgesetzt man weiß noch, was ein Fernseher ist.
Aufstehen, zum Fernseher gehen und einmal kräftig von oben auf das Gerät hauen,
erläutert die Kuratorin Franziska Kunze in ihrer Einführungsrede.
Erst dann wird aus unserer lediglich passiv konsumierenden Haltung eine aktiv handelnde.
Auch hier in der originellen Schau mit ihren über 50 Positionen wird man sehr schnell zur Aktivität gezwungen. Denn egal wie man zu den über- bzw. unterbelichteten, mal schlierigen, mal grobkörnigen Fotografien, zu den digital entleibten Personen auf Google Street View oder zu pixelig komprimierten Videos steht, man fragt sich ganz automatisch, warum machen KünstlerInnen solche Fehler zum Teil ihres Kunstwerks? Der Surrealist Man Ray zum Beispiel widmete seinem Künstlerfreund Louis Aragon 1929 eine, Zitat, letzte Fotografie, die er wohl ganz bewusst zu einem schwarzen Quadrat verunglücken ließ. Man müsse, schrieb er, das Medium verachten, um einer Idee zur Umsetzung zu verhelfen. Ironischerweise stellt die Kuratorin den vielen Avantgarde-FotografInnen, die im 19. und 20. Jahrhundert extrem erfolgreiche Fachliteratur zu Fotofehlern gegenüber. Die erklärte, wie man all diese Fehler gerade nicht macht, um das wahre, vermeintlich objektive Foto zu kreieren. Sehr erhellend und erheiternd dazu der Aufsatz im Ausstellungskatalog. Der Bildhauer und selbsternannte Totalkünstler Tim Ulrichs entdeckte wiederum die pittoreske Schönheit der Streifenenden von Farbdiapositiven und ließ sie fotografisch vergrößern.
Das hat ja die Anmutung von Landschaften, von glühenden, atmosphärisch dichten Steppenlandschaften, Sonnenuntergängen. Das sind sehr romantische Landschaftsbilder, wenn man einen Blick dafür hat.
Ganz anders, nämlich sehr bewusst, baute Nam June Paik seinen Glitch in die TV-Ansprachen von Richard Nixon ein. Über einen dicken Drahtring um den Röhrenfernseher kann man per Knopfdruck elektromagnetische Wellen erzeugen und das Nixon-Gesicht lustig verglitschen.
Es quirlt so ein bisschen rum und das steht im Prinzip pass pro toto ja durchaus vielleicht auch für die eine oder andere Rede, die wir auch heute noch von Politikerinnen und Politikern uns anhören.
Den Glitch als bewussten Effekt nutzt auch die Dreikanal-Videoinstallation auf großen Leinwänden des Japaners Ryoichi Kurokawa. Kriegsfotografien aus dem Mittleren Osten, Soldaten, Milizen, Turbane, weinende Frauen. Dieser aufwendig produzierte Glitch ist nicht ganz kitschfrei, funktioniert aber hervorragend als Rätselmaschine für Besucher, gerade in diesen kriegerischen Zeiten. Unaufhörlich morphen, das heißt fließen Bilder ineinander über, unklar, was wir hier sehen, Siegesfreude oder Trauer. Wer ist Täter, wer Opfer?
Für mich ist es eine sehr wichtige Position, weil sie steht für die ganzen von Kriegen und Krisen gebeutelten Gebiete weltweit, in denen Städte, Dörfer, Orte, Landstriche permanent zerstört und dann wieder aufgebaut, wieder zerstört, wieder aufgebaut werden. Das ist das, was dort sichtbar wird.
Mit dem Glitch persönlich in Kontakt treten kann man am Ausgang der Ausstellung bei William Forsythes City of Abstracts von 2000. Hier sieht man auf einer Leinwand sich selbst, gefilmt, die Bewegungen aber grotesk verzerrt. Wenn man also vor der Live-Video-Installation steht und vor der Kamera herumgeht, dabei zusieht, wie der Algorithmus die eigenen Beine auf der Leinwand als lustige, spaghettiartige Comic-Gliedmaßen wiedergibt, dann wird einem bewusst, wie sehr wir uns doch inzwischen daran gewöhnt haben, an solche digitalen Spielereien.
Die dann auf Instagram genutzt werden oder überhaupt in den sozialen Medien, weil es dann irgendwie anders aussieht, muss man auch sagen, dann sieht dann die Leute nutzen das, weil es auch spannender aussieht. Also es ist dieser Reiz im Prinzip da. Und wir zeigen jetzt eben in der Ausstellung, dass das nicht nur diesen ästhetischen Charakter hat, sondern durchaus eben einen gesellschaftsrelevanten.
Schon interessant, wie gelassen wir uns der glitschigen Laune der künstlichen Intelligenz ausliefern, ohne einen Anspruch, alles noch vollständig unter Kontrolle zu haben. Und diese kommentierende Pointe der Ausstellung ist am Ende doch befreiend. Technologie ist weder fehlerfrei noch richtig beherrschbar. Wir könnten uns an ihr darin ein Vorbild nehmen.
Tobias Krone über die Ausstellung Glitch, die Kunst der Störung, zu sehen in der Pinakothek der Moderne in München bis zum 17. März. Und nun hier ein Fazit der Blicke des Feuilletons von Arno Orzesek.
Für Yves Saint Laurent war sie die Diva unter den Diven, Kaiserin, Königin, Hexerin, Magierin. Sie, nämlich Maria Callas, habe wie ein großer, einsamer Adler das 20. Jahrhundert überflogen, ein Adler, dessen ausgebreitete Flügel für immer all diejenigen verdecken, die sie überleben werden. Mon Dieu, was für ein prächtiger Kitsch, findet Christian Wildhagen, der Yves Saint Laurents Klischeekaskaden in der Neuen Zürcher Zeitung zitiert und sich in seiner Würdigung anlässlich des 100. Geburtstags der Jahrhundertstimme um Sachlichkeit bemüht. Callas, so Wildhagen, sei eine Sängerin, die künstlerisch wie privat das Abenteuer liebte, die regelmäßig Grenzen aus- und des Öfteren überschritt, die kaum mehr zu überbietende Maßstäbe gesetzt hat für das, was wir als wahrhaftigen, unmittelbar zu Herzen gehenden Ausdruck empfinden und die deshalb bis heute unvermindert starke Emotionen weckt. Das ist der Stoff, aus dem tatsächlich ein Mythos entstand. Ingeborg Bachmann übrigens, auch sie zitiert der NZZ-Autor Wildhagen, hat über Callas verlautbart: Sie hat nicht Rollen gesungen, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt. Falls Sie Callas Lebensgeschichte kennen, wissen Sie, was gemeint ist. Falls nicht, auch nicht so schlimm, jedenfalls, wenn es nach Fredrik Hansen geht, der im Berliner Tagesspiegel unter dem Titel »Eine wie keine« erklärt, wer diese Jahrhundertkünstlerin wirklich kennenlernen will, muss eigentlich keine der unzähligen Biografien lesen. Es reicht, ihr zuzuhören, weil sie in den Aufnahmen ganz bei sich ist. Authentisch, verletzlich. Die Kunstfigur, zu der sie sich jenseits der Bühne stilisiert hatte, fällt von Maria Callas ab, wenn sie singt. Sie geht auf in der Musik, verwandelt sich in die Frauen, die sie darstellt, durchlebt deren Gefühle, erleidet deren Schicksal. Hansens Einschätzung widerspricht zwar komplett dem Bachmannschen Urteil, Callas habe niemals Rollen gesungen, zahlt darum aber nicht weniger auf ihren Ruhm ein. So ist das halt bei der Primadonna Assoluta. Wenden wir uns von der Hochkultur ab und dem islamistischen Terror zu. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp erklärt in der Süddeutschen Zeitung, die Bilder von der Freilassung der Geiseln der Hamas lägen auf derselben Linie wie die Bilder des Mordens am 7. Oktober, das die Täter per Helmkamera gefilmt haben. Mit jeder nun freigelassenen Person, so Bredekamp, verstärkt sich der Gedanke daran, was mit jenen geschieht, die nicht zu sehen sind und von denen später möglicherweise nur mehr ihre Leichname zeugen können. All dies liegt auf der Linie, den hypostasierten Feind erstarren zu lassen. Nach dem Modell des Blickes der Medusa ist, was die Hamas produziert, ein versteinernder, petrifizierender Bildakt. Welche Konsequenzen Bredekamp angesichts der Hamas-Strategie einfordert, steht bereits in der SZ-Überschrift. Wir brauchen ein Bilderverbot. Es gibt keine Gegenwehr außer dem Gebot, das Ansehen der Bilder des Terrors unter Strafe zu stellen, erläutert Bredekamp. Im Fall von Kinderpornografie ist dies der Fall. Umso mehr muss dies für Morde, Vergewaltigungen und Geiselnahmen gelten, deren Zweck darin liegt, gesehen zu werden. Das Ansehen dieser Bilder ist Komplizenschaft. Der Konflikt zwischen Recht auf Information und betrachtender Teilnahme an Verbrechen ist in diesem äußersten Fall nicht mehr gegeben. So Horst Bredekamp in der SZ. Ohne Konflikt können Sie am Sonntagabend die letzte Ausgabe von Anne Will sehen. Die NZZ-Autorin Susanne Gaschke weint der Sendung unterdessen keine Träne nach. Anne Will steht für die Merkel-Jahre. Vielleicht steht sie zugleich für eine große Illusion der Berliner Republik, dass nämlich der Umzug der deutschen Hauptstadt von Bonn nach Berlin zu mehr Bürgernähe führen würde. Das Gegenteil ist eingetreten. Nie war die Hauptstadtblase der politisch-medialen Elite weiter entfernt vom Lebensgefühl der Leute in kleinen Städten wie Plön, Cottbus, Überlingen oder Unna. Nie redeten Politiker abgehobener, nie war die Personenauswahl der Parteien fragwürdiger. Man muss, man kann, man darf das alles nicht bei Will abladen. Sie bildete es nur ab. Aber indem sie abbildete, verfestigte sie es auch. Das Ende ist nah, titelt die SZ, als würde sie unsere Kulturpresseschau meinen, denn es fehlen nur noch zwei Worte. Angenehmes Wochenende.
Arno Ozesek mit dem Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Guten Abend.